Wenn jemand, der 6 Jahre erst als Fraktionsvorsitzender und dann als zweiter Bürgermeister Teil der größeren der beiden Regierungsparteien war, sich jetzt hinstellt und sagt 50.000 Wohnungen, dann sage ich, okay, warum nicht die letzten 6 Jahre? Wenn er sagt, Mieten runter, sage ich, auch schön, würden wir auch alle haben, aber wie? Und vor allem, warum nicht bis jetzt? Ja? Und wenn er sagt, Enteignungen, dann sage ich, oje, das gibt eigentlich sein Amt nicht her. Und diese Idee der Gewerbesobern geht ja dahin, dass man sagt, ja, man will da jetzt Regularien schaffen, um Flächen in einem neuen Bebauungsplan vorzuhalten, die an spezielle Gewerbetreibende zu vergeben sind mit gedeckelten Mieten. Dann muss es Flächen geben, die für Kulturschaffende und die Kreativwirtschaft sind. Also das heißt, der Staat oder die Stadt greift mehr oder weniger ordnend ein und sagt, ich weiß, was da an der Stelle hingehört und ich weiß, was der Preis ist. Und das halte ich für Sozialismus und das halte ich für völlig verkehrt, weil in einen funktionierenden Markt einzugreifen ist dämlich.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir müssen den Immobilienmarkt eigentlich entfesseln. Das kann als Mantra über den Podcast mit Hans Hammer von der Hammer AG stehen. Direkt nach der Münchner Kommunalwahl trifft politische Realität auf unternehmerische Perspektive. Hans Hammer, zuletzt für die CSU im Stadtrat, blickt auf ein neues Machtgefüge in der Stadt und auf die Versprechen, die der neue grüne Oberbürgermeister Dominik Krause gegeben hat. Dazu gehören 50.000 neue Wohnungen. Natürlich muss es um die Sorbonne und die Gewerbesorbonne gehen. Zu letzterer findet Hans Hammer klare Worte. Er hält den Eingriff in den Markt für eine dämliche Idee. Für ihn bedeutet er, dass die Stadt ordnend in den Markt eingreift, damit weiß, was an diese Stelle hingehört und was der Preis dafür ist. Das halte ich für Sozialismus und für völlig verkehrt. Rums, so geht Statement. Dazu spannen wir einen großen Bogen. Hans Hammer erklärt, warum es wichtig wäre, dass es wieder ein Unterrichtsfach Wirtschaft gibt und warum Menschen Wirtschaft nicht mehr verstehen. Wir sprechen darüber, warum Menschen nur theoretisch für Reformen sind. Es geht um Experimente, den Verkauf des Architekturbüros, die Entwicklung der Hammer AG. Und wir sprechen über den Bestand in Manhattan und warum das Unternehmen lieber über 500 Wohnungen im kanadischen Vancouver baut als in Bayern. Brei gefüllt und sehr aktuell. Viel Spaß mit Hans Hammer. Bevor es in den Podcast geht, stellen Sie sich eine Gewerbeimmobilie vor, die alles hat. Verkehrsanbindung, Mieter, eine gute Industrieumgebung. Und trotzdem rechnet sie sich noch nicht voll. Genau solche Fälle interessieren den heutigen Podcast-Partner, die Unike-Gruppe. Ob Sale and Leaseback, Mietoptimierung oder zusätzliche Nutzfläche. Der Wert einer Halle entsteht oft im zweiten Blick. Wenn Sie Eigentümer so eines Standortes sind und Potenziale sehen, dann melden Sie sich bei Julius und Jobs Unike. Gern per LinkedIn, auch über mich oder über die Homepage unike-gruppe.com. Alle Fakten dazu auch in den Shownotes. Immobilieros Podcast in München. Herzlich willkommen, Hans Hammer von der Hammer AG.
Freut mich auch.
Wir müssen aktuell einsteigen. Es ist gerade die Kommunalwahl vorbei. Ich sag mal so, Ihr Hammer der Woche ist der neue grüne Oberbürgermeister, oder?
Ja, wenn Sie so wollen, ist der Hammer dieser Woche, dass wir einen grünen Oberbürgermeister haben, der eine grün-linke Mehrheit im Stadtrat hat und wir jetzt alle ganz gespannt sind, was die nächsten 6 Jahre passieren wird.
Okay. Sie sind nicht wiedergewählt, habe ich das richtig gesehen? Sie hatten ja einen Listenplatz, irgendwie 28, glaube ich, Liste 1.
Genau, also ich hatte, einen Listenplatz im hinteren Bereich und nachdem wir als CSU nicht so gut abgeschnitten haben, bin ich auch leider nicht drin.
Und das ist für Sie, wie ist das enttäuschend? Sie waren ja sehr lange Stadtrat und auch sehr engagiert, was man so beobachten konnte.
Ach, ich war jetzt eine Periode Stadtrat und für mich ist dieses politische Engagement eigentlich eine Lebensaufgabe, die daneben läuft. Also mein Leben ändert sich jetzt insofern nur ein bisschen, dass ich jetzt, sag mal, 25% freie Zeit habe, die ich wieder in die Firma stecken kann. Da freut sich die Firma oder auch nicht. Und für mich persönlich, klar, habe ich mir ein anderes Wahlergebnis gewünscht. Ich habe mir also gewünscht, dass wir stärkste Fraktion sind, dass die CSU in München wieder in der Stadtregierung ist, dass wir den Oberbürgermeister stellen. Das ist alles nicht eingetreten. Also muss man auch ganz klar sagen, wir haben unsere Wahlziele alle nicht erreicht. wenn man so will, ist das Einzige, was wir erreicht haben, dass es keine grün-rote Mehrheit mehr gibt, sondern dass die Grün-Roten jetzt die Violetten von der Volt dazu brauchen, was inhaltlich das Ganze nicht verbessert. Ist jetzt so und wir werden sicherlich daraus lernen. Für mich persönlich ist es natürlich auch ein Stück weit enttäuschend. Ich war gerne 6 Jahre lang Stadtrat. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich glaube, ich konnte auch ein bisschen was bewegen. Aber mein Leben geht deswegen jetzt nicht unter.
Das habe ich auch nicht vermutet. So, Sie haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen das politische Setting beschrieben. Dominik Krause, so heißt der neue Oberbürgermeister, hat ja damit geworben und Wahlkampf gemacht, Thema Wohnraum. Na? Und er will Büros in Wohnungen umwandeln, schließt auch Enteignungen nicht aus. Das macht er jetzt nicht gerade fröhlich, oder?
Ja, da muss man auch immer den Populismus ein bisschen zur Seite schieben. Wenn jemand, der 6 Jahre erst als Fraktionsvorsitzender und dann als zweiter Bürgermeister Teil der größeren der beiden Regierungsparteien war, sich jetzt hinstellt und sagt 50.000 Wohnungen, dann sage ich, okay, warum nicht die letzten 6 Jahre? Wenn er sagt, Mieten runter, sage ich, auch schön, würden wir auch alle haben, aber wie? Und vor allem, warum nicht bis jetzt? Ja? Und wenn er sagt Enteignungen, dann sage ich, oh je, das gibt eigentlich sein Amt nicht her. Also wir sind kein Staat und wir sind auch kein Land. Wir sind eine Kommune und die kann nicht plötzlich das Grundgesetz ändern und Enteignungen herbeiführen.
Hat er zu viel nach Berlin geguckt?
Ja, vielleicht hat er München mit Berlin verwechselt, ich weiß es nicht. Aber übrigens, ich halte ihn für clever. Er hat einen guten Wahlkampf gemacht. An der Stelle Chapeau. Populistischen Wahlkampf, viel versprochen. Da werden wir ihn jetzt dran messen. Und wenn es jetzt um Einzelideen geht, also er hat mich und auch die CSU voll an seiner Seite, wenn es darum geht, mehr Wohnraum zu schaffen. Ja, die Idee, Büros in Wohnen umzuwandeln, ist nicht neu. Die scheitert bis jetzt ehrlicherweise eher an den Regularien, die sich die Verwaltung selber gibt und den Anforderungen, die sie stellt. Aber auch das ist ein Thema, das wir auch immer gefordert haben. Da machen wir auch sofort mit. Also da würde ich mich sehr freuen oder freue ich mich auch sehr, wenn Vorschläge kommen von ihm, wie man diese Prozesse beschleunigen kann, wie man eben auch die Anforderungen so ändern kann, gerade die baurechtlichen, damit diese Umwandlung auch funktioniert. Also wie gesagt, die Idee ist nicht neu, die scheitert bis jetzt oft in der Praxis, aber die private Immobilienwirtschaft, die ja 90% übrigens aller Aktivitäten und auch im Wohnungsbaubereich stemmt, die steht da in den Startlöchern. Also ich kenne genug Leute, die, wenn sie eine Immobilie haben, eine Büroimmobilie, die nicht funktioniert, und da gibt's ja ein paar, und man denen sagt, hier, ihr könnt umwandeln in Wohnen, dann springen die sofort. Ja, klar, wenn man sagt, ihr könnt umwandeln in Wohnen und übrigens
müssen sie auch finanziert werden können.
Ja, genau. Und wenn man ihnen sagt, ihr könnt umwandeln in Wohnen, aber ihr müsst die Grünflächen irgendwo herzaubern. Ihr müsst an der Stelle 50% oder 60% sozialen Wohnungsbau machen, dann rechnet es sich nicht mehr. Und dann sagen die, nee, machen wir nicht. Aber wenn man sagt, hier, wandelt um und wir machen mit euch ein Konzept, was auch tatsächlich wirtschaftlich funktioniert, was damit auch finanzierbar ist. Also die wirtschaftlich denkenden Menschen sind da schneller als die Politik. Die machen das sofort.
Da sind wir ja aber schon bei sozialgerechter Bodennutzung, der sogenannten SoBon. Ist ja mittlerweile schon so ein Buzzword, zumindest hier in München. Und es schauen auch viele andere darauf. Das ist ja genau das, was Sie gerade gesagt haben. Das ist ein Baukastenmodell mit was, also Sie können es wahrscheinlich besser erklären als ich.
Also die SoBon ist eine gute Erfindung. Also muss ich ganz klar sagen, die SoBon wurde gemeinsam in den 90er Jahren entwickelt, und zwar gemeinsam sowohl von der Politik und nicht nur von der SPD, sondern damals auch in Zusammenarbeit mit der CSU und vor allem mit der Immobilienwirtschaft, und hat aus meiner Sicht wirklich einen wichtigen und ordnenden Beitrag geleistet. Ich meine, die ursprüngliche SoBon sah ja vor, dass auf der einen Seite derjenige, der Baurecht kriegt von der Stadt, weil, also Baurecht in dem Sinne ein Bebauungsplan geschaffen wird, dass der einen Beitrag abgeben muss von der Wertschöpfung, die er hat, weil plötzlich, keine Ahnung, auf einer grünen Wiese, wo gar nichts gebaut werden konnte und die 200 Euro den Quadratmeter gekostet hat, plötzlich eine GFZ von 2,3 möglich war und dann plötzlich der Quadratmeter 1.000 Euro gekostet hat, dass man von diesem Wertzuwachs, den ja die Stadt maßgeblich durch ihre Baurechtsvergabe schafft, dass die Stadt was davon bekommt, um Infrastruktur zu schaffen im ersten Schritt, Straßen zu bauen, Kanalisation, aber auch Schulen und Kindergärten, es ist ja aus meiner Sicht völlig logisch. Also sprich, der eine Teil ist klar, die Abgabe an Infrastruktur. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das falsch berechnet ist, zu wenig. Aber das Prinzip ist richtig und das stimmt auch im Großen und Ganzen. Auch die Zahlen sind in Ordnung. Und die andere Abmachung war, dass 30% des Wohnraums, der geschafft werden muss, sozial gebunden ist. Ob das das München-Modell war oder EOF oder KMB oder was auch immer. Ja. Und 30% war tatsächlich auch gut, hat gut funktioniert. Übrigens, die TU München hat gerade eine Studie gemacht. Die Frau Professor, ich glaube, sie heißt Li Peng, hat eine Studie gemacht und bundesweit, und da kam raus, es gibt einen Kipppunkt bei der Sobon. Und die Sobon gibt es ja nicht nur in München. Und dieser Kipppunkt ist etwa bei 30%. Und wenn es mehr als 30% wird, dann geht quasi insgesamt die Bautätigkeit zurück. Und bei 50% Sobon war dann die Bautätigkeit ist zurückgegangen. Ich glaube, ich habe die Studie jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube, 20%. Das Ergebnis war, wenn man 50% Sobon haben will, dann kriegt man 20% weniger Wohnungen. Und aus der Berechnung ergibt sich, man hat zwar einen 50% Anteil an Sozialwohnungen, hat aber dann trotzdem 10% weniger Sozialwohnungen als bei einer geringeren Sobonquote, weil das insgesamt so, also die damalige Sobon hatte tatsächlich, und das ist vielleicht Zufall gewesen, diesen Sweet Spot getroffen. Und die wurde dann nochmal nachgebessert in den 10er-Jahren, ich glaube 2017, ich bin mir nicht ganz sicher, und wurde dann auf 40% erhöht. Das war auch noch okay. Auch im Übrigen damals in enger Abstimmung mit der Immobilienwirtschaft. Also da gab es immer so Runden. Damals war die CSU auch mit in der Regierung und das war okay. Und dann als Rot-Grün, beziehungsweise Grün-Rot 2020 in die Macht kam, haben sie vor allem auf Drängen der Grünen die Quote letztendlich insgesamt auf 60% erhöht mit einem Baukastensystem, was extrem kompliziert ist. Also man kann da Punkte gewinnen, weil man die Wohnungen länger behält oder weil man sie ins Eigentum nimmt oder weil man irgendwelche Sonderlocken einbaut und dann kann man das wieder runter reduzieren. Aber am Ende des Tages ist es extrem komplex und es ist eine höhere Quote. Das Ergebnis ist, die Anzahl der Bebauungspläne für Wohnungsbau ist drastisch zurückgegangen. Also da, ich glaube, es wurden in diesen letzten 6 Jahren auf die Weise gerade irgendwie mal 600 Baurechte für Wohnungen geschaffen. Also Baurecht für 600 Wohnungen geschaffen. Also letztendlich eine totale Pleite. Und der jetzt abgewählte Bürgermeister hat es im Übrigen schon vor einiger Zeit erkannt, hat auch schon vor 2 Jahren gesagt, die Sobon muss reformiert werden, hat auch der Verwaltung in Auftrag gegeben, ist aber bisher damit nicht durchgedrungen gegen die Grünen, hat jetzt vor der Wahl im Alleingang erklärt, die Sobon wird jetzt gekillt in der Form und ist jetzt abgewählt. Der Dominik Krause hat meines Wissens nach die Sobon in der jetzigen Form nicht in Frage gestellt. Also ich gehe davon aus, dass es bei der jetzigen Sobon bleibt und die Bautätigkeit an der Stelle oder die Baurechtschaffung an der Stelle weiter vor sich hin dümpelt. Keine gute Nachricht und so kriegen wir keine 50.000 Wohnungen.
Und es entstand ja jetzt die Idee einer Gewerbesobon.
Gut, diese Idee geistert schon eine ganze Weile durch die Gegend und ich halte das für eine ziemlich dämliche Idee, weil der gewerbliche Immobilienmarkt, wo ich ja am Ende des Tages Kaufleute, also sprich wirtschaftlich gebildete Menschen habe, die Unternehmen führen und die Flächen anmieten oder auch Selbstständige, ja, die dort nicht wohnen. Wohnen ist ja, deswegen ist eine Sobon fürs Wohnen was anderes. Wohnen müssen die Menschen. Also ich kann jetzt nicht wohnen, ja.
Und mieten müssen sie aber nicht. Also Gewerbeflächen anmieten.
Ein Unternehmen hat da erstens nicht den Zwang, der muss nicht unbedingt eine Fläche anmieten, muss er halt woanders hingehen, der ist ja auch viel flexibler, der wohnt, der kann jetzt nicht so einfach sagen, ich gehe woanders hin. Und er hat natürlich auch mehr Auswahl, weil wir haben im Wohnung, wir haben keine Knappheit von Gewerbeflächen. Wir haben keine Knappheit an Büroflächen. Ja, wir haben vielleicht in der Stadt eine Knappheit an ganz speziellen Flächen für Industrie zum Beispiel oder für produzierendes Gewerbe, weil wir in der Stadt halt ein Thema mit dem Emissionsschutz haben, was ein ganz eigenes Kapitel ist. Aber es gibt keine echte Knappheit und der Markt richtet das, weil der Markt hat genug Angebot und er hat vor allem Akteure, die wirtschaftlich denken und wirtschaftlich gebildet sind und keine emotionalen Zwänge haben, sage ich mal. Jemand, der wohnt, hat einen emotionalen Zwang, ist ja auch in Ordnung oder ist völlig nachvollziehbar. Deswegen ist das ein Markt, der anders zu betrachten ist. Und diese Idee der Gewerbesobon geht ja dahin, dass man sagt, ja, man will da jetzt Regularien schaffen, um Flächen in einem neuen Bebauungsplan vorzuhalten, die an spezielle Gewerbetreibende zu vergeben sind mit gedeckelten Mieten. Dann muss es Flächen geben, die für Kulturschaffende und die Kreativwirtschaft sind. Also das heißt, der Staat oder die Stadt greift mehr oder weniger ordnend ein und sagt, ich weiß, was da an der Stelle hingehört. Und ich weiß, was der Preis ist. Und das halte ich für Sozialismus und das halte ich für völlig verkehrt, weil in einen funktionierenden Markt einzugreifen ist dämlich. Wenn es jetzt hier ein Riesenproblem gäbe, würde ich sagen, okay, gibt's aber nicht. Und der Projektentwickler selber, der wird auf jeden Fall einen Nutzungsmix anstreben, der einfach angenommen wird. Und wenn es kleine Handwerker gibt, die kleine Flächen brauchen, dann werden die auch in entsprechenden Gebieten angeboten. Ja, klar, das ist möglicherweise der einzige Punkt, wo es in München aufgrund der Boomjahre einen gewissen Mangel gibt. Aber das ändert sich gerade, weil wir haben Leerstand und wir haben auch die Erkenntnis, bei manchen kommt sie etwas später, bei anderen war sie schon länger da, dass wir auch Flächen für produzierendes Gewerbe brauchen als Projektentwickler. Weil ich will ja meine Flächen vermieten und nicht leer stehen haben. Und wenn ich jetzt hier ein AAA-Büro habe, das kein Mensch braucht, dann baue ich doch kein AAA-Büro, sondern baue ich eine gewerblich geprägte Fläche mit einer höheren Deckenlast, einer höheren Deckenhöhe, möglicherweise auch in der Vermietung Core and Shell, wo jetzt der Handwerker, der reingeht, sagt, prima, ich baue mir das selber aus und zahlt halt dann nur 15 oder 16 Euro. Und dann ist die Fläche aber vermietet. Ja, und dann träume ich aber nicht von einer 25 Euro Quadratmeter Miete für eine Bürofläche mit Parkettboden und Klimaanlage, die keiner braucht. Und das ist genauso wirtschaftlich. Und deswegen bin ich gegen die Gewerbesobon, weil das eine Thema, das im Bebauungsplan ja auch regelt, ist die Infrastrukturabgabe. Wenn ich heute einen normalen Bebauungsplan ohne Sobon mache, dann muss ich ja auch bezahlen für die Kanalisation, für die Erschließung, für die Straßen und so weiter. Ich habe vielleicht keinen Anteil für einen Kindergarten und für eine Schule, brauche ich aber im Gewerbebereich nicht. Ja, also ja, die Gewerbesobon wabert durch die Gegend, die liegt auch schon in irgendeiner Schublade. Ich habe schon ungefähr kurz skizziert, was da wohl drinstehen wird. Ich halte es für einen groben Fehler, aber die Stadtratsmehrheit ist jetzt grün-links und die Vermutung liegt nahe, dass die kommen wird.
Jetzt aber nochmal so ein bisschen eine Meta-Frage, das, was Sie jetzt gerade erklären, also nicht in den Markt eingreifen. Wir wissen alle, wie es funktioniert. Der Projektentwickler möchte ja, dass vermietet wird, weil der baut ja jetzt nichts, was irgendwie leer steht, nur weil er es kann. Das ist ja so normaler Menschenverstand. Jetzt haben Sie lange, Sie überdrehen gleich die Augen, also politisch auch gearbeitet. Das ist ja jetzt aber nicht nur in München so, sondern wir hatten vorhin schon Berlin, wir sehen es in der Bundesregierung. Was ist denn das Problem daran, dass verstanden wird, wie Markt funktioniert?
Das ist ein Problem unseres Bildungssystems. Sie müssen sich einfach mal überlegen oder einfach mal mit Menschen reden. Und ich rede jetzt von wirklich einer ganz großen Mehrheit von Menschen, ist in verschiedensten Bereichen. Es können Akademiker sein, es können Ärzte sein, es können Handwerker sein. Es kann jeder sein. Und jeder, der nicht selbstständig ist oder vielleicht zufälligerweise Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft studiert hat, und da tue ich es sogar auch in Frage stellen, versteht oft nicht, wie der Markt funktioniert. Es gibt genug Menschen, die den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn nicht verstehen. Ja, die hören, das Unternehmen macht irgendwie 10 Millionen Umsatz, boah, die machen 10 Millionen Gewinn, dass sie vielleicht 9,7 Millionen Kosten haben, um diesen Gewinn zu erzielen, um diesen Umsatz zu erzielen und der Gewinn nur 300.000 Euro ist. Das wird oft nicht verstanden, oder Ich halte es auch für einen großen Fehler, dass zum Beispiel die Lohnsteuer bei den Menschen einfach abgezogen wird und die es gar nicht mitbekommen. Die Menschen sehen gar nicht den Unterschied zwischen dem, was ihre Arbeit eigentlich kostet und auf der anderen, was sie rausbekommen, weil die Sozialabgaben und die Lohnsteuer vorher abbezogen, sie kriegen ihr Nettolohn und wunderbar war es. Also es haben viele Leute mit Steuern und im Prinzip Abzüge gar nichts zu tun. Also und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir eigentlich haben, wir müssten wieder anfangen, den Menschen in diesem Land ganz grob und grundsätzlich zu erklären, wie funktioniert die Wirtschaft. Was ist das Prinzip von Angebot und Nachfrage? Was ist das Prinzip der Wertschöpfung? Unsere Wirtschaft nimmt zwei Einzelteile zusammen, keine Ahnung, Wasser und Gerste und Hopfen und macht daraus ein Bier. Und dieses Bier ist am Schluss mehr wert als die drei Einzelteile in Einzelkosten plus der Strom, plus die Arbeitskraft, plus die Infrastruktur. Und diese Differenz, die es dann mehr wert ist als das, was ich reingesteckt habe, ist Wertschöpfung. Und das ist das, wie eine Wirtschaft wächst oder funktioniert und wie ich Löhne, Gehälter bezahlen kann, wie ich Steuern bezahlen kann und wie ich am Schluss auch mir einen Sozialstaat leisten kann. Diese Prinzipien sind, und das meine ich wirklich nicht überheblich, die sind einfach, weil die Menschen es in der Schule nicht mehr lernen. Ja, da gibt es so Sexualkunde oder andere sinnvolle Fächer, aber es gibt zum Beispiel keine Wirtschaft mehr in dem Umfang als Grundausbildung, damit diese Mechanismen bekannt sind. Deswegen haben wir Ergebnisse, wo Dinge gefordert werden, sowohl von der Politik, wo dieses Wissen übrigens auch nicht breit gestreut ist, aber auch, wo dann der Wähler sagt, hey, find der super. Also so ein Mietendeckel macht ja total Sinn, weil ich muss das ja regulieren. Oder eben auch, ja, also Enteignungen könnten ja auch funktionieren. Und ja, wieso? Der Staat zahlt ja bereits, oder der Staat hat ja bereits 50% des Bruttoinlandprodukts, das produziert doch der Staat, indem er dieses Geld ausgibt. Nein, das produziert aber nicht der Staat. Das, was der Staat ausgibt, hat er vorher in der Regel dem Bürger weggenommen. Oder hat Schulden dafür gemacht. Also es ist nicht produktiv. Die Produktivität ist bei den Leuten, die einen Arbeitsplatz haben und die eben Einzelteile kombinieren mit ihrer Arbeitsleistung und Energie und sonstigen Kosten und daraus einen Mehrwert schaffen. Und das ist ein immer kleinerer Teil der Bevölkerung aufgrund unserer Struktur.
Müsste aber die Politik da nicht viel offener damit umgehen und auch die Leute auf Probleme hinweisen, also in der jetzigen wirtschaftlichen Situation auch mal sagen, liebe Leute, das wird jetzt hier alles ganz hart für uns und nicht immer so ein Weichspüler drüber kippen?
Da haben Sie völlig recht, aber dazu braucht man am Ende des Tages den Wähler und den Bürger, der nicht nur sagt in einer Umfrage, ich finde Reformen, wir brauchen Reformen. Ich glaube, 70% der Leute sagen, sie brauchen Reformen. Und wenn dann aber konkret gefragt wird, ja wo, Rente, Sozialsysteme und so weiter, dann sinkt die Zustimmung auf irgendwie 30% und bei den Betroffenen auf irgendwie unter 20%. Oder? Das heißt, ja, die Menschen wollen an der Stelle eigentlich hören, wasch mich, aber ich mache dich nicht nass. Und das ist das Problem.
Ja, die NIMBY-Mentalität, oder? Also alles, was mich nicht betrifft, könnt ihr gerne machen, aber sobald es mich betrifft, dann bitte nicht.
Genau, deswegen sind ja auch irgendwie Vermögensteuern oder Enteignungen von Superreichen toll, weil das sind ja nicht so viele und die sind auch kein nennenswertes Wählerpotenzial, während aber auf der anderen Seite der Rentner ein großes Wählerpotenzial ist und deswegen kriegt er immer ganz viele Zugeständnisse. Das ist schade und ich persönlich glaube auch, dass die Politik hier deutlich ehrlicher sein müsste, aber sie traut sich nicht. Und wir sehen es ja hier an dem Wahlkampf in München. Die CSU hat einen Wahlkampf gemacht, wo wir auf Probleme hingewiesen haben. Wo wir gesagt haben, wir haben ein Thema mit der Wirtschaft, die müssen wir besser fördern. Wir haben ein Thema mit Sicherheit und Sauberkeit, das funktioniert nicht richtig. Wir haben ein Thema mit letztendlich dem Wohnungsbau, der nicht funktioniert, weil er totreguliert wird. Wir haben ein Thema mit dem Verkehr, der nicht richtig funktioniert, weil wir so viele Baustellen haben und so weiter. Das waren so Themen und die waren nicht unbedingt angenehm. Die haben wir, glaube ich, relativ freundlich versucht anzusprechen. Aber die Menschen haben gesagt, sie finden jemanden anderen besser, der ihnen was verspricht. Der ihnen eben 50.000 Wohnungen verspricht und der ihnen niedrigere Mieten verspricht und der ihnen jeden Tag Party und grüne Wiesen verspricht. Und das ist ein Problem. Und deswegen traut sich die Politik in der Regel nicht, die notwendigen Wahrheiten auszusprechen, weil sie Angst vor dem Wähler hat. Und leider beweist der Wähler auch immer wieder, dass das tatsächlich auch so ist. dass wenn man ihm nur genug verspricht, er dann in zumindest größeren Mehrheiten diesen Versprechen folgt.
So, jetzt haben wir mal genug Politik gemacht, jetzt kommen wir mal zu Ihrem eigentlichen Job. Wenn ich das richtig gelesen habe, Sie dürfen mich auch sofort korrigieren, das Unternehmen gibt es seit 1951?
Also mein Vater hat 1951 direkt nach seinem Studium ein Architektur- und Ingenieurbüro gegründet und das war quasi der Nukleus von unserem Unternehmen.
Genau, Sie sind seit 1990 dabei?
Genau, also ich habe dann bereits mit 18 angefangen, damals noch neben der Schule und später neben dem Studium hier mitzuarbeiten, von unten nach oben, genau.
So, jetzt sagen Sie doch mal, also wo steht das Unternehmen heute? So ein paar Kennzahlen vielleicht, also Projektpipeline?
Also ich habe 1998 das Unternehmen dann komplett übernommen, hatte dann entsprechend auch diese 8 Jahre Erfahrung im Unternehmen und habe dann auch strukturell, strategisch gesagt, das, was wir bis jetzt gemacht haben, vor allem eben als Generalplanungsbüro, wir hatten dann irgendwann mal auch Statik im Haus und Haustechnik und alles Mögliche. Das ist ein tolles Geschäft. Ich bin selber Bauingenieur, aber das eigentliche Geld verdient doch der Projektentwickler und der Investor. Und habe dann gesagt, wir drehen das Ganze jetzt, hatten dann mit 1, 2 Projekten, die wir im Laufe der Jahre so nebenbei mal gemacht haben, auch Projektentwicklungserfahrung gesammelt. Und dann habe ich gesagt, wir drehen das Ganze jetzt auf eine Projektentwicklung mit angeschlossenem Architekturbüro. Ich habe dann nach ein paar Jahren festgestellt, das eigene Architekturbüro, das braucht es eigentlich nicht. Und ehrlicherweise ist es eher ein Problem, weil wir entweder zu wenig oder zu viel Leute hatten in der Planung. Und außerdem wir so ein bisschen im eigenen Saft gekocht haben, immer wieder die gleichen Konzepte gehabt haben und keine neuen Ideen. Und ich habe damals gesagt, das Architekturbüro, das verkaufen wir. Ich habe damals es an einen Mitarbeiter verkauft, die gibt's heute noch. Und habe selber, und seitdem arbeiten wir mit verschiedensten Architekturbüros zusammen, was wirklich auch befruchtend ist und auch immer wieder Spaß macht. Fast forward, seitdem haben wir Immobilien etwa im Wert von knapp 2 Milliarden Euro entwickelt, haben davon einige verkauft, einige im Eigenbestand behalten. Wir haben das Ganze an verschiedenen Standorten gemacht, vor allem in München und in Dresden und haben auch ein paar Experimente im Laufe der Jahre gemacht, verschiedene Nutzungsarten. Ich hatte auch mal ein Cinemax-Kino, was ich jetzt nicht nochmal machen würde. Aber wir haben auch mal lustige andere Standorte ausprobiert im Ausland, was manchmal funktioniert hat, wie zum Beispiel in Manhattan, wo wir jetzt mittlerweile auch 2 Immobilien im Eigenbestand haben. An anderen Standorten hat es nicht so gut funktioniert. Aber das war sehr spannend und heute haben wir so etwa 70 Mitarbeiter und sind ein vertikal integriertes Immobilienunternehmen von der Projektentwicklung, das Projektmanagement. Das sind die beiden Dinge, die wir im Haus behalten haben, weil in dem einen Bereich Projektentwicklung verdienen wir das Geld, weil wir durch kluge Konzepte in der Lage sind, aus einem Grundstück, das wir hoffentlich auch günstig eingekauft haben, jetzt rauszumachen. Und im Projektmanagement vermeiden wir, dass wir Geld verlieren, weil wir die Baustelle, die Termine, die Qualitäten, die Kosten im Griff behalten. Und dann haben wir als nächstes die Vermietung bei uns im Haus mit einer eigenen Abteilung. Und wir haben dann das Property Management im Haus. Also wir managen unsere eigenen Immobilien selber, weil der glückliche Mieter ist mein Kapital, weil der Mieter ist mein Kunde und eine leere Gewerbeimmobilie, egal was sie gekostet hat, ist nichts wert. Ja, und sie ist